Michael, erzähl uns doch mal ein wenig über die Neuigkeiten, die sich bei euch bei Ulysses Spiele in letzter Zeit getan haben, was ihr Neues auf den Markt gebracht habt und gehen wir einfach mal die Systeme durch. Du bist ja quasi der Betreuer von allem, was nicht DSA ist und zusätzlich mittlerweile auch stellvertretender Verlagsleiter.
Das ist korrekt. Hallo Roger. Was ist jetzt Neues erschienen? Wir haben zur Messe nicht so viele Rollenspielneuheiten hier. Das sind vor allen Dingen der Vampir von Avena und die DSA 5 Heldenbögen. Die sind auch diese Woche in den Vertrieb gegangen. Und das neue Armeebuch für Hordes. Also nicht Armeebuch, sondern Quellenbuch. Hordes Vernichtung, wo wieder neue Einheiten dabei sind, wo die Story weitergeschrieben wird. Das sind vor allen Dingen unsere Neuheiten. Was jetzt aber hier exakt auf die Messe geliefert wurde, sind unsere Gesellschaftsspiele. Das ist Aventuria, ein Kartenspiel aus dem DSA-Universum mit Duell Modus und kooperativen Abenteuermodus. Jeder Spieler übernimmt einen Helden und kämpft dann entweder gegen andere Helden oder sie erleben alle zusammen spielleiterlos ein Abenteuer. Das funktioniert ein bisschen so wie die Abenteuerspiele bei uns aus dem Haus. Das heißt, du hast eine vorgegebene Handlung, das gibt Vorlesetexte. An bestimmten Stellen wird dann gesagt, okay, würfel mal auf folgende Fertigkeit, wie Wildnisleben, Körperbeherrschung oder Wissen. Und die Ergebnisse haben dann Auswirkungen auf den Rest des Abenteuers, was meistens oder bis jetzt nur in Kämpfe mündet. Also, dass man nicht mehr einen Duellmodus gegen einen anderen Helden hat, sondern gegen einen Bossgegner, der zur Geschichte gehört und dann eine Reihe von zufällig gezogenen Schergen, die anhand von Schlüsselbegriffen, die auf den Karten dann noch stehen, dann auch zum Abenteuer passen.
Das klingt jetzt im ersten Moment relativ ähnlich zum Pathfinder-Abenteuerkartenspiel. Ich habe ja auch gesehen, dass die Beibezeichnung Abenteuerkartenspiel auch bei Aventuria drauf ist.
Das ist richtig. Also das kommt auch immer darauf an, mit wem man jetzt gerade hier spricht. Die Leute, die allgemein aus dem Gesellschaftsspielebereich sehen vor allen Dingen die Duellmodus und das ist ein spaßiges, schnelles Spiel. Und die Rollenspieler sind vor allen Dingen sehr, sehr interessiert an dem kooperativen Abenteuermodus. Gerade das Spielleiterlose. Und für Pärchen ist das super, weil man dann einfach zusammen mal so eine Art Rollenspielabenteuer erleben kann, das aber von der Narration viel stärker ist als das Pathfinder-Abenteuerkartenspiel und auch sehr viel stärker auf den einzelnen Charakter fokussiert. Bei Pathfinder ist es ja auch so, dass man dann irgendwelche Orte besuchen muss, die dann durcharbeitet und dann immer wieder Monster besiegt. Bei dem Aventuria-Kartenspiel steht der eigene Charakter sehr viel stärker im Mittelpunkt, eben auch wie gesagt mit dem Abenteuerspielen, mit den Ähnlichkeiten, dass man auch mal Fertigkeitsproben würfeln muss. Das dann alles am Ende in einen Kampf kulminiert, der allerdings jedes Mal abwechslungsreicher ist. Im ersten Abenteuer, in dem Einakter, der dabei ist, Sylvanas Befreiung, muss man eben als zusätzliche Aktion den Namen eines Kobolds erraten mit verschiedenen Fertigkeitsproben, bevor man überhaupt gegen ihn kämpfen kann, weil sonst ihn die Kobold-Magie schützt. In dem anderen, wenn du dann die Wildenau-Kampagne spielst, die auch da drin ist, ist das erste Abenteuerspiel zum Beispiel auf einem Knüppeldamm. Da kannst du nur den Schergen ganz rechts angreifen. Und danach kämpfst du gegen einen Werwolf, der heilt sich immer mal wieder. Das heißt, jeder Kampf ist sehr, sehr viel unterschiedlicher als die eher statischen Kämpfe beim Pathfinder-Abenteuerkartenspiel.
Jetzt hast du gesagt, dass es eine Kampagne da drin gibt und ein Einführungsabenteuer. Ich meine, das Ganze ist ja irgendwann mal endlich. Was schätzt du, wie viele Spielsitzungen spielt man mit dem Material, was drin ist und welche Erweiterungspakete wird es geben?
Die normale Spielzeit für den Abenteuermodus sind pro Akt 90 Minuten, würde ich etwas schätzen. Es ist ein Einakter dabei, eben Sylvanas Befreiung. Das ist ein alter DSA-Klassiker, den wir eben so umgearbeitet haben. Und die Wildenau-Kampagne, die jetzt drin ist, das sind drei Akter. Und ja, da wird man also einfach einen Abend dran spielen können. Dadurch, dass immer wieder neue Schergen dabei kommen und auch dein Deck, das du dir immer wieder dann auch selbst zusammenstellen kannst und auch wieder dann wieder aufziehst mit jedem Kampf, immer wieder unterschiedlich ist, ist tatsächlich ein großer Wiederspielwert gegeben. Das macht einen großen Unterschied, wenn du jetzt einen Schergen dann in der Burg Andergast ziehst, ob das jetzt zwei Orks sind oder ein Sumpfschrecken oder eine dämonische Fledermaus. Das macht vom Spielablauf, weil die auch alle sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben, einen großen Unterschied. Das heißt, der Wiederspielwert war zumindest bei uns und allen Leuten, mit denen wir es jetzt getestet haben, immer wieder sehr groß. Es wird Ergänzungspacks geben, die werden nach aktuellem Stand sowohl einen Einakter wie auch einen Dreiakter enthalten und einen neuen Helden.
Wie schätzt du den Taktikfaktor im Vergleich zum Spaßfaktor am Spiel ein?
Es ist vor allen Dingen ein sehr zugängliches Spiel. Leute, die jetzt hier komplett auf Deckkonstruktion gehen, um die beste Möglichkeit zu haben, werden vermutlich nicht so viel Spaß mit dem Spiel haben, wie Leute, die einfach nur mal zusammensetzen wollen, um mal eine schnelle Partie zu spielen. Es ist nicht komplett glücksabhängig, es macht einen großen Unterschied, ob du am Anfang die Karten, die du bekommst, dann in Ausdauerkarten umwandelst, um dann eben im Endgame bessere Karten zu ziehen. Wenn du dein eigenes Deck konstruierst für deinen Helden, macht es dann einen Unterschied. Möchte ich große Waffen haben, die viel Ausdauer kosten, um im Endgame dann eben ordentlich rocken zu können, oder möchte ich viele kleine Waffen zu haben, um eben die Chance zu erhöhen, schnell direkt eine bessere Waffe auf die Hand zu bekommen? Da kann man sich schon, wenn man tiefer reingehen möchte, ist die Option da. Es ist allerdings nicht jetzt für die großen Taktikfüchse, sondern vor allem für Leute, die einfach mal einen Abend spielen wollen, ohne es großartig vorbereiten zu müssen.
Okay, gehen wir rüber zu Orkensturm.
Orkensturm ist ja jetzt schon ein paar Wochen da. Orkensturm ist das Reskinning eines italienischen Brettspiels, das hieß Richard der Erste. Da ging es eben darum, oder beim Orkensturm geht es jetzt darum, dass man die Answin-Krise aus der DSA-Hintergrundwelt nachspielt. Das führt in der Regel zu Schulterzucken bei Leuten, die nicht so tief drin sind. Allerdings sagen mir die DSAler, ach, das war total wichtig. Das ist nämlich während der ersten Orkensturms, also in der guten alten Zeit, wie viele DSAler sagen, wo dann der Reichsbehüter Brinn unterwegs ist, um gegen die Orks zu kämpfen und deswegen in der Heimat, im Mittelreich, jemand, der Answin versucht, die Macht an sich zu reißen. Und man spielt jetzt nicht direkt den kriegerischen Konflikt aus, sondern Brinn ist eben weit weg und kämpft gegen die Orks und man zu Hause versucht halt Leute zu beeinflussen, um entweder Brins Position zu stärken in Abwesenheit oder Answins Position zu stärken. Man hat verschiedene Charaktere auf dem Brett, die man beeinflussen kann mit seinen Punkten oder auch blockieren kann für andere Spieler und dann muss man versuchen, seine Fraktion zum Sieg zu führen und auch insgesamt die meisten Punkte zu holen.
Ist es denn eher Ressourcenmanagement oder Mängelmanagement?
Es ist eher Ressourcenmanagement, weil man sich bei den einzelnen Figuren auch Karten von verschiedener Farbe holen kann, mit denen man dann am Ende einen Pool beeinflusst, der dann immer gezogen wird und der Auswirkungen hat. Ziehe ich zum Beispiel aus dem Pool, wo auch zufällige Karten mit dabei sind, mehr Karten, wo die Orks zu sehen sind, gewinnen, sind die Orks momentan halt im Krieg vorne. Das heißt, ich muss mal auf der entsprechenden Leiste das durchschieben. Wenn die Orks den Krieg gewinnen, hat Brinn automatisch verloren und die Brinn-Fraktion ist halt am Ende und Answin gewinnt. Deswegen ist es für die sehr interessant, einfach an die entsprechenden Reichskarten zu kommen, dass die Reichsarmee gestärkt wird, um die Orks eben damit die den Krieg gewinnen. Weil dann kommt Brinn zurück und hoffentlich hat er zu dem Zeitpunkt eine volle Schatzkammer. Das gibt noch mehr Punkte und das sind dann halt verschiedene Optionen, die man beeinflussen muss. Das Spiel wird intensiver mit jeder weiteren Runde, die man spielt, bis es irgendwann zum Ende kommt. Und es skaliert hervorragend von 3 bis 4 Leuten bis zu 8. Wir haben das jetzt mit verschiedenen Konstellationen getestet und weil wir eben das erste, Richard der Erste, das wurde uns angeboten. Wir haben gefragt, können wir einen DSA-Skin drüber packen? Das war für die kein Problem. Das macht es, glaube ich, für unseren Markt hier, für unsere Zielgruppe attraktiver. Aber von der Mechanik haben wir nichts geändert und es fetzt einfach sehr. Wir haben es auch mit Leuten außerhalb des DSA-Umfelds jetzt gespielt und auch außerhalb des Fantasy-Umfelds und die haben das auch einfach als tolles Spiel empfunden. Einfach, weil man so viel da machen kann.
Klingt jetzt erstmal nach einem klassischen Eurogame mit ganz, ganz vielen Token und Ressourcenmanagement.
Das sind gar nicht mal so viele Elemente dabei. Man hat einen Spielstein für seine eigene Figur, die man dann auf den entsprechenden Charakter legt, der irgendwo rumliegt. Und dann noch einen Zähler für den Außenring, um die Punktzahl darzustellen. Ansonsten gibt es halt eine Menge Karten, von denen man aber nur einige auf der Hand hat, die man dann eben sammelt, bis man die irgendwann spielen möchte. Und ganz viele, die dann eben noch mit im Pool liegen. Aber es ist nicht so ressourcenintensiv.
Wie lange spielt man ungefähr in einer Partie mit durchschnittlicher Spieleranzahl, 4 bis 5?
Würde auch sagen, um die 90 Minuten. Das kommt auch ein bisschen darauf an. Es spielt ein gewisser Glücksfaktor natürlich mit eine Rolle, weil man die zufälligen Karten mit reinmischt. Aber ich hätte es jetzt noch nie erlebt, dass irgendwann mal gesagt wurde, die Orks waren jetzt total übermächtig, wir haben jetzt nur Ork-Karten gezogen und die Reichsarmee wurde platt gemacht. Das passiert nicht. Aber das kann man ja auch relativ gut steuern, indem man eben Karten mehr in diesen Pool, aus dem zufällig dann Karten gezogen werden, eben reinspielt.
Jetzt habt ihr ja im Bereich Brettspiele und auch Rollenspiele eine Joint Venture mit dem Heidelberger Spieleverlag gegründet. Ja. Erklär dir noch einmal kurz, was da genau dahinter steht.
Wir haben uns einfach schon länger unterhalten und wir haben festgestellt, der Gesellschaftsspielebereich, den können wir einfach nicht so gut im Vertrieb bedienen, wie die Heidelbeeren, die einfach da die vorrangige Stellung haben bei uns im Bereich. Und die haben Probleme mit, ihre Rollenspiele an den Mann zu bringen. Also die liefen sehr gut, allerdings glauben die, dass da noch mehr geht. Deswegen betreuen wir jetzt für sie die Rollenspiele, wir redaktionell, wir machen die Übersetzungen, Lektorat und Layout und geben die dann zum Drucker. Und es ist immer noch das Heidelberger Logo unten drauf, weil die immer noch dafür zuständig sind. Aber wir kümmern uns um die gesamte inhaltliche Abwicklung. Wohingegen unsere gesamten Gesellschaftsspiele an den Heidelberger zum Verkauf gehen, dass sie dann eben sich um den Vertrieb kümmern, genauso wie wir jetzt auch dann die Rollenspiele verkaufen werden in unseren Markt.
Werdet ihr denn zum Beispiel auch Produkte nachdrucken lassen, wie zum Beispiel den Spielertaschieren für Star Wars, der ja nicht mehr vorhanden ist?
Das müssen wir uns dann im Detail nochmal anschauen, weil alle Ware ist noch nicht bei uns eingegangen, deswegen können wir noch gar nicht sagen, was in welcher Stückzahl jetzt endgültig da ist. Aber ja, Nachdrucke, auch erratierte Nachdrucke sind möglich.
Schon mal ein ganz guter Trend, weil besonders Star Wars scheint ja soweit im deutschen Raum ganz gut anzukommen.
Ist ja ein sehr schickes Spiel. Ich mag diese Würfelmechanik auch schon von Warhammer 3 sehr gerne mit den verschiedenen Schicksalswürfeln, weil die einfach sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Ich kann selbst einen Wurf nicht schaffen, aber trotzdem einen Nebeneffekt damit generieren, was über normale Zahlenwürfel so nicht möglich ist in der Regel.
Ja, ja. Wobei ich die Theorie, dass es ein narratives Spiel ist, eher nicht unterstützen würde. Ich denke schon, dass es sehr, sehr gamistisch veranlagt ist, mit der Möglichkeit, ein wenig narratives Flavor reinzugeben.
Genau, das ist auch das, was ich daran sehr schätze, weil ich bin ein totaler Crunch-Fan und ich kriege da im Hintergrund ein total crunchiges System, was eben funktioniert mit dem Würfelvergleichen und Symbolenvergleichen, aber nichtsdestotrotz kann ich dann dieses crunchige Ergebnis dann irgendwie noch mit Erzählung füllen. Das gefällt mir ziemlich gut und ich freue mich auch drauf, wenn jetzt der Jedi-Band kommt. Auch hier in der Redaktion gab es einige Leute, die jetzt auf Macht und Schicksal total scharf sind, aber wir werden bis Mitte 2016 brauchen, bis die großen Bücher von uns dann tatsächlich kommen. Wir haben jetzt noch einige fertige Bücher für Star Wars und Warhammer 40.000 vom Heidelberger bekommen. Die werden wir jetzt erstmal so weit fertig machen, dass wir sie drucken können und ich denke mal, das wird noch bis Ende erstes Quartal, bis Mitte 2016 brauchen, bis wir die ersten Bücher komplett von uns dann anbieten können. Ich hoffe aber mal, je nachdem wie jetzt die Teams aussehen, die wir für beide Spiele zusammenstellen können, dass wir bis Ende 2016 so weit aufholen können, was Star Wars angeht und auch bei Warhammer 40.000 viel mehr rausgebracht haben können.
Was kommt denn da, was von den Heidelbergern bereits fertig ist und von euch noch finalisiert werden muss?
Das ist für Star Wars am Rande des Imperiums, Sonnen der Verheißung. Das ist für Star Wars und dann sind es noch 5 Titel für Warhammer 40.000. Das ist die Chronik des Blutes für Schwarzer Kreuzzug. Das ist Erste Gründung. Das ist der Koronos-Sektor für Freihändler. Das ist feindliche Übernahmen für Freihändler und bestimmt noch irgendwas anderes, was ich jetzt vergessen habe.
Okay. Klingt ja auf jeden Fall so, dass ihr Portfolio jetzt mittlerweile deutlich dann auch erweitert in dem Bereich.
Ja, was bei uns schon in Übersetzung ist, ist das Grundbuch für Zeitalter der Rebellion für Star Wars. Das ist schon in der Übersetzung. Da hoffe ich dann bis Ende, sagen wir mal im November, dann die fertigen Texte zu bekommen, dass die ins Lektorat gehen können. Was wir jetzt auch schon übersetzen, sind die kostenlosen Abenteuer für Zeitalter der Rebellion, dass wenn man die Einsteigerbox gespielt hat, dann direkt mit dem Anschlussabenteuer weitermachen kann. Und auch schon mal das kostenlose Abenteuer für den Jedi-Band, für Macht und Schicksal. Und dass wir da direkt schon mal was zumindest unsere Absicht zeigen können, dass auch dieser Band bald kommen kann.
Die wird es dann vermutlich auch als PDF wie im englischen Vorbild geben?
Nein, die wird es eben nicht als PDF geben, weil die Star Wars Sachen alle nicht in digitaler Form erscheinen dürfen, nach Vorgabe von Disney. Die Warhammer 40.000 Sachen wird es als PDF geben. Also die kostenlosen Abenteuer wird es als PDF geben, aber alles andere, was für Star Wars erscheint als Buch, darf es nicht als PDF, als digitale Version geben.
Was denn mit dem zusammen, was Fantasy Flight Games auch macht? Man findet ja auch da keine digitalen Varianten.
Für Warhammer 40.000 schon. Für Warhammer 40.000 schon, aber auch die dürfen die englischsprachigen Star Wars Sachen nicht so anbieten.
Sprechen wir über Earthdawn. Das Spielleiterhandbuch wurde für den Dezember angekündigt. Kann das gehalten werden?
Das hängt jetzt noch ein bisschen davon ab, was jetzt noch an Artwork von Faser kommt. Ich habe jetzt, der Ross Babcock steht, während wir das aufnehmen, hinter dir. Das ist der Faser-Chef. Der hat jetzt eine ausgedruckte Vorab-Layout-Version des englischen Spielleiterhandbuchs dabei. Wir werden uns das mal anschauen und was da eben noch zu tun ist, wo wir noch Illustrationen gegebenenfalls austauschen. Wir haben schon einige Illustrationen jetzt fürs Kreaturenkapitel in Auftrag gegeben, die wir neu machen wollen. Die Texte sind alle in Übersetzung oder schon fertig lektoriert. Das heißt, ich bin immer noch zuversichtlich, dass das Ding im Dezember kommen kann, wenn jetzt nichts mehr Schlimmes passiert.
Damit wären ja dann Runden endgültig in der Lage, auch ordentlich zu spielen, wobei das Spielehandbuch hilft ja schon in sehr, sehr vielen Bereichen, aber eben noch nicht alles.
Ja, das Spielleiterhandbuch hat zum Beispiel dann ein Kapitel über die Hintergrundwelt und was sich da alles in den letzten 10 Jahren getan hat, weil wir haben zum ersten Mal in einer Edition tatsächlich einen Zeitsprung von 10 Jahren. Es gibt dann nochmal einen Überblick über Land und Leute und was da sonst alles noch passiert ist. Wir haben ein Kreaturenkapitel mit über 100 Seiten, wir haben ein riesiges Kapitel über Geister, über Elementare, über Dämonen. Das heißt, der Spielleiter bekommt sehr, sehr viel an die Hand gegeben, um tatsächlich auch leiten zu können. Was jetzt noch nicht dabei ist, sind die Kreise 9 bis 15, also die epischen Level, die werden dann im Kompendium kommen. Aber ich denke mal, wer jetzt mit der 4. Edition neu einsteigt, braucht sowieso erstmal eine ganze Weile, um überhaupt in diesen Mächtigkeitsgrad zu kommen. Ich habe heute noch einen Termin mit einem Abenteuerautor für Earthdawn, dass wir jetzt mal endlich über die Schlangenfluss-Trilogie intensiver sprechen können, die dann hoffentlich nächstes Jahr kommt. Wenn ich an der Spielmesse zurückkomme, sind nochmal 3-4 Tracks für das Earthdawn-Album fertig, das jetzt fast komplett ist. Die einmal angekündigte Earthdawn E-Book-Reihe, die wir machen wollten, hat sich jetzt, nachdem ich den ersten Band gelesen habe, in eine Roman-Trilogie geändert, weil mir das einfach zu gut gefallen hat, aber es war zu schnell erzählt. Ich möchte mehr von den KR lesen, ich möchte mehr von den Charakteren lesen, weil die einfach zu spannend waren. Deswegen haben wir das jetzt auf eine Roman-Trilogie vorsichtig ausgedrückt aufgeblasen, aber das gibt das sehr gut her und ich bin sehr gespannt drauf, was die Carolina uns da zaubern wird.
Du hattest einen Aufruf gestartet an die Community mit Fanarbeit, Earthdawn und auch generell alle anderen von euch verlegten Systeme zu betreuen. Wie würdest du da die Resonanz einschätzen?
Bis jetzt noch nicht sehr viel. Wir haben ja auch ein Earthbound-Fan-Logo zur Verfügung gestellt und die Maßgaben, die dazu gelten, auch auf unserer Homepage gepackt. Bis jetzt habe ich als Drittanbieterangebot nur ein PDF reinbekommen. Das ist eine neue Disziplin des Alchemisten. Das ist ein sehr, sehr umfangreicher, sehr schicker Download. Aber bis jetzt hat mich noch keine andere Anfrage dazu erreicht oder ein weiteres Produkt, das über den Drittanbieter auch gegen Geld angeboten werden könnte. Es gibt inzwischen Charakterbögen, umfangreiche, die für Earthbound auf Deutsch rausgekommen sind. Ich weiß, dass ein Charaktereditor in Arbeit ist. Es gibt eine Earthbound-Wiki, die auf Deutsch auch verfügbar ist, die deutschen Sachen von der 4 jetzt auch einarbeitet. Aber jetzt sowas wie die Kreaturen von Barsafe 2, wie es damals gab, oder weitere Handbücher, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, leider.
Sprechen wir über Pathfinder. Was tut sich da?
Das Übliche. Also das Team ist jetzt vor allen Dingen dran, die Eisengötterbahn fertig zu bekommen. Der erste von, also wir bringen die ja nicht wie bis jetzt üblich in 6 Einzelbänden raus, sondern über das Crowdfunding werden es jetzt 2 Hardcover von jeweils rund 250 Seiten. Der erste Band ist fertig übersetzt und jetzt im Lektorat. Die müssen jetzt nochmal dazwischen gehen, um jetzt den englischen Pathfinder Unchained fertig zu machen und auch schon die Ausbauregeln Okkultes. Wenn das durch ist, wird dann auch die zweite Hälfte der Eisengötter übersetzt und dann fertig gemacht. Sobald das fertig ist, werde ich allen Backern eine, wenn das fertig gelayoutet ist und von uns soweit erstmal durch ist, werde ich schon mal allen Backern das PDF davon zukommen lassen, dann können sie noch Feedback geben, bevor wir das Ding drucken lassen. Wenn dann auch der zweite Band komplett da durch ist, können die auch noch mal Feedback geben und dann lassen wir das drucken, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir Mitte 2016 als Liefertermin halten können. Zusätzlich zu den ganzen anderen Pathfinder-Sachen, für die ich gleich noch einen Termin mit Jeff Alvarez, mit dem Paizo-Chef vom Verlag habe, um das eben festzuklöppeln, was wir 2016 alles machen werden.
Klingt auch da nach einer interessanten Aussicht. Sprechen, gehen wir mal weg vom Tischrollenspiel. Sprechen wir über, ja, vielleicht machen wir da einen Mittelweg. Modifius arbeitet ja gerade ganz eifrig daran, das Infinity-Tischrollenspiel zu bringen. Und der Kickstarter läuft gerade, glaube ich, noch. Und ist auch sehr, sehr erfolgreich für die Maßstäbe eines, sag ich mal, eher nischigen Science-Fiction-Systems. Tut sich da was? Ihr habt das Tabletop ja unter Vertrag.
Wir haben das Tabletop unter Vertrag und wir haben gestern mit Chris den soweit abgeklärt, dass wir auch die deutsche Version des Infinity-Rollenspiels bringen werden. Dazu muss ich erstmal ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten dieses Jahr wahnsinnige Probleme mit der deutschen Version des Infinity Tabletops, mit das deutsche Regelwerk fertig zu machen. Ich habe mich auch gefragt, was zur Hölle da eigentlich passiert ist. Ich bringe jedes Jahr Dutzende von Büchern raus. Und das ist jetzt nicht vom Umfang her, sind es vielleicht 400 Seiten mit dem Fluffbuch und dem Regelbuch. Das ist nicht das dickste Buch, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ich verstehe, dass solche Probleme, die da passiert sind, sollten eigentlich nicht auftreten und ich muss mich wahnsinnig bei der Community entschuldigen. Das habe ich verkackt. Ich habe es einfach von der redaktionellen Leitung her nicht hinbekommen, die Leute so zu koordinieren, dass am Ende ein vernünftiges Ergebnis rauskommt. Die Regeln sind jetzt alle erstmal online. Die Armeelisten sind wir darauf angewiesen, dass Corvus Belli uns die deutschen Texte, die wir geschickt haben, jetzt in den Armeegenerator bei ihnen einpflegt, um daraus die Armeelisten-PDFs zu generieren, die wir dann wiederum hinten in das Buch reinpacken können. Wenn das alles durch ist, die Regelversion, die gerade online steht, ist nicht die endgültige, die gedruckt wird, die wird auch nochmal überarbeitet. Nur ich wollte den Leuten unbedingt erstmal die Regeln zur Verfügung stellen, nachdem die jetzt so lange gewartet haben. Das Team ist jetzt komplett eigentlich mal auf links gedreht worden. Ich habe jetzt Leute, mit denen ich arbeiten kann, die auch wissen, was ein Deadline ist, die hoffentlich, gut, einer von denen ist, die Frau ist gerade hochschwanger, aber das ist während des gesamten Prozesses ist es halt immer wieder passiert, es sind Kinder geboren worden, es sind plötzlich Arbeitsplätze gewechselt worden, man musste plötzlich wieder was anderes erledigen. Das ist mir in dieser Form bis jetzt erst einmal passiert, dass so viele Leute eben aus dem Projekt aussteigen mussten, weil irgendwas im Leben dazwischen gekommen ist. Ich hoffe, dass das nicht mehr passiert mit den Leuten, die ich jetzt habe. Hoffe ich, dass wir die kommenden Bände für Infinity, das Infinity-Turniermaterial und auch die Sachen des Infinity-Rollenspiels relativ zeitnah veröffentlichen können. Für das Infinity Grundbuch fürs Rollenspiel plane ich jetzt mal vorsichtig Mitte 2016 an.
Wird das ein normales Verlagsprojekt werden oder eher ein Crowdfunding dann auch?
Wir versuchen dann erstmal das Grundbuch auch über Crowdfunding zu machen, vor allen Dingen, um noch die Miniaturen anbieten zu können, die jetzt auch bei dem Kickstarter mit dabei waren, über das Rollenspiel. Die können wir dann auch über das Crowdfunding zu einem attraktiven Preis dann als komplettes Paket schnüren und noch vielleicht ein paar andere interessante Sachen machen. Außerdem hat man dann über das Crowdfunding die Option, auch für uns, dass wir direkt Bundles anbieten können, nämlich, das ist ja dann keine normale Vorbestelleraktion, das heißt, ich kann den Leuten schon mal einfach auch nur die PDFs verkaufen oder auch die Bücher mit den PDFs verkaufen. Da habe ich ja leider ab nächstes Jahr rechtlich keine so sichere Position mehr.
Die Version von N3, die jetzt gerade zum Download steht seit wenigen Tagen, ist das denn die eine, mit der du qualitativ letztendlich zufrieden bist?
Auch nicht wirklich. Das ist jetzt endlich die zusammengesetzte Version von vieler Leute Arbeit, über viele, viele Monate verteilt. Die wird jetzt nochmal endgültig glattgezogen. Also wir haben auch gesagt, dass wir Feedback aus der Community auch vom O12-Forum einbauen werden. Das ist noch nicht alles in diesem Moment geschehen, weil wir eben gesagt haben, okay, bis zu diesem Punkt, wir machen jetzt erstmal was fertig. Erstmal bitte nichts sagen, sondern wartet mal auf die neue Version ab. Zwischenzeitlich ist noch Kram, seitdem wir das gesagt haben, nochmal dazugekommen. Das ist noch nicht berücksichtigt worden. Das heißt nicht, dass wir das nicht lesen oder dass wir das nicht wertschätzen, dass dann auch uns auf Fehler hingewiesen wird. Das wird aber jetzt noch in der endgültigen Fassung nochmal zusammengetragen. Und dass ich dann hoffentlich im Laufe des Oktobers dann auch die endgültige Regelfassung dann online stellen kann.
Machen wir mal den Schwenk rüber zu War Machine und Hordes, was er ja auch betreut. Da gab es aber diese Probleme in den Übersetzungen und in den Überarbeitungen eigentlich nicht.
Die gab es auch, leider. Deswegen haben wir uns jetzt auch für die War Machine und Hordes Bücher so drei Pressgänger, also die offiziellen Demogeber-Leute von War Machine Hordes geholt, die ja einfach so tief in den Regeln und in dem Ablauf drinstecken wie niemand anders. Und die machen bei uns, nachdem wir unsere Arbeit abgeschlossen ist, nochmal eine Fahnenkorrektur, vergleichen das Englische mit dem Deutschen, um sicherzustellen, dass das Naming, das Wording überall korrekt ist. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass diese Probleme, die auch vorher im Layout schon mal passiert sind, wenn Layouter einfach durch Copy und Paste dann irgendwie noch Sachen ausgetauscht hat, dass die nicht mehr passieren. Die Regeln werden jetzt auch mit einem Übersetzungsprogramm zur Unterstützung gemacht, das einfach auch erkennt, du hast den Satz schon mal so übersetzt, das musst du jetzt nochmal genau so machen. Jetzt im aktuellen Band sind dadurch durch dieses neue Programm allerdings bizarre Layout-Fehler aufgetaucht, sodass, obwohl im Layout dann angezeigt wird, dass die Seite eigentlich im Roman ist, also im Standardschriftsatz, ist es in dem Druck-PDF, das erstellt wurde, alles fett auf der Seite. Das habe ich noch nie gesehen. Das war auch in allen Sachen, die ich vorher nur als Low-Res-PDF an die Leute zum Korrektur geschickt habe, war das nie drin. Deswegen ist das nie angemerkt worden, deswegen haben wir es auch nicht verbessert. Ich weiß nicht, wo das herkommt, deswegen möchte ich mich auch bei der Community entschuldigen. Einige von den die Bücher, die jetzt übrigens auch zum ersten Mal als Softcover rauskommen, weil es das dünnste Quellenbuch ist, was es jemals für War Machine und Hordes gab, mit weniger als 100 Seiten. Deswegen haben wir es auch 15 Euro billiger als die üblichen Bücher anbieten können. Ich hoffe, dass wir wissen jetzt über diesen Fehler, den es vorher noch, wie gesagt, noch nie gab, und ich hoffe, dass das nie wieder passieren wird.
Das klingt ja immer wieder nach kleineren Problemen in der Qualitätssicherung. Macht ihr da als Verlag, wollt ihr da irgendwie strategisch gegen vorgehen?
Wir sind sogar schon dagegen vorgegangen, weil uns das auch ankekst ohne Ende. Weil wir wollen eigentlich Qualitätsprodukte abliefern, aber wir haben immer jetzt wieder gemerkt, dass wir haben zwei große Probleme, würde ich noch sagen, bei unserem Verlag. Zum einen ist es die Qualitätssicherung, dass einfach am Ende, wenn noch was geändert wird, dann immer noch Fehler auftauchen, und Marketing. Zumindest das Problem mit dem Qualitätssicherung haben wir jetzt hoffentlich bald gelöst. Ab 1.11. hier eine einzelne Stelle geschaffen wurde von jemandem, der sitzt halt bei uns und der macht den ganzen Tag nichts anderes, als unsere Bücher zu lesen, bevor sie zum Drucker gehen, um nochmal sicherzustellen, dass die Qualität besser wird, dass solche Fehler nicht mehr auftauchen. Der hat auch gesagt, ihr wollt mich dafür ernsthaft bezahlen, dass ich zu euch komme und den ganzen Tag eure Produkte lese? Ja, Deal. Das ist aber nicht die einzige Neuentstellung. Mit den ganzen Projekten, die wir jetzt 2016 planen, Infinity-Rollenspiel, Star Wars, Warhammer 40.000, reden wir über mehr als 3 Dutzend Produkte, alleine nur aus dem Bereich, nur aus dem Rollenspielbereich. Wir haben uns jetzt personell auch sehr viel stärker aufgestellt. Es gibt jetzt einen Mitarbeiter bei uns im Verlag, der uns eben aushilft, gerade bei DSA, da nochmal eben Sachen fertig zu machen, damit weniger, und auch im Non-DSA-Bereich, wir haben eigentlich schon diese PDFs jetzt schon so lange fertig, aber es kommt keiner dazu, die nochmal endgültig abzuschließen und dann hochzuladen, weil das einfach vom Geldgewinn einfach nicht damit vergleichbar ist, jetzt ein DSA 5 Abenteuer, was in den Druck gehen muss, fertig zu machen. Deswegen bleibt so das lange liegen, obwohl wir es sehr, sehr, sehr gerne hätten. Damit wird das aufgeholt und einfach auch mit in die Qualitätssicherung gesteckt, wenn er nochmal am Ende nochmal über ein DSA-Band inhaltlich drüber schauen kann, weil er sich damit auch auskennt. Wir haben einen Demo-Teamleiter eingestellt, der sich um Organized Play, um die Bemusterung von Cons unser Demo-Team und auch um Demo-Runden im Läden kümmert. Der wird auch komplette Organized Play-Systeme jetzt für unsere Tabletops unterstützen und aufbauen und Turniersupport und so etwas machen. Die Stelle hatten wir vorher auch nicht. Wir haben eine neue Redakteurin jetzt seit Anfang Oktober, die wird mich darin unterstützen, Star Wars Warhammer 40.000 zu machen, die Crowdfunding-Projekte, die wir noch angehen. Ansonsten sind das einfach zu viele Projekte und wir ersaufen selbst und in den Produkten, die wir machen wollen. Und der Qualitätsmanager wird, also wir nennen es Qualitätsmanager-Stelle, es ist effektiv ein Korrektor und Lektor, der einfach nochmal alles macht. Der wird sich sowohl darum kümmern, dass weniger Fehler reinkommen, der kommt ab Anfang November, aber auch, da er jedes unserer Produkte intensiv gelesen hat, wird er auch dafür immer mal wieder Artikel veröffentlichen, um darauf hinzuweisen, was ist eigentlich in unseren Produkten drin, wann kommen die und so ein Kram. Und wir werden vermutlich bis Anfang nächsten Jahres sogar noch ein Übersetzungsprogramm Übersetzer einstellen, um eben jemanden zu haben, auf den wir zurückgreifen können, wenn, wie eben bei N3 besprochen, einfach jemand mal ausfällt, dass wir das nicht durch einen anderen Freelancer, den wir erstmal suchen müssen und den ins Glossar einarbeiten, sondern dass der direkt damit dann weitermachen kann, damit solche Ausfälle eben nicht mehr zu solchen großen Problemen führen wie bei Infinity N3.
Klingt doch alles in allem nach sehr, sehr guten gegensteuernden Maßnahmen.
Ja, die natürlich auch mal alles Geld kosten, aber das ist uns, glaube ich, auch wert, weil wir müssen unsere Qualität auf jeden Fall verbessern, um weiter im Markt bestehen zu bleiben, gerade auch mit der Menge an Produkten, die wir machen, und da war es für uns keine Option, jetzt zu sagen, okay, wir machen einfach weiter wie bisher und gucken mal, wie es ist, sondern wir wollen eben auch diese Qualität haben, deswegen investieren wir auch das Geld jetzt in mehr Personal.
Gute Sache. Nehmen wir abschließend nochmal einen kleinen Blick über die weiteren Non-DSA-Produkte, die ja im Portfolio habt, zum Beispiel California. Da kam er jetzt zur RPC, glaube ich, der letzte Band raus.
Tatsächlich ist jetzt zur Spielmesse der neue Band rausgekommen, in den Fängen des Nixers. Das sind die Straßen von California 2. Das nimmt wieder die Superhelden-Thematik von den Straßen von California 1 auf. Und diesmal führt es die Gruppe in das Unter-California, was im Hafen vor der Stadt liegt, von dem wir bis jetzt gar nichts wussten, aber wo jetzt plötzlich Leute rauskommen. Die Charaktere müssen noch Gold klauen und werden dann unterliegen dann einem Fluch und müssen dann zurückkehren und diesen Fluch mit finsteren unterseeischen Göttern dann zu klären. Ich habe beim Testspiel wieder mal mich schlapp gelacht. Ich liebe einfach diese California-Dinger. Das Ding müsste es jetzt auch wieder kostenlos zum PDF als Download geben, gegen Pay What You Want. Da kann man einfach mal reinschauen oder für die 12,95 oder 11,95 dann einfach die Printausgabe mitnehmen. Ich habe California auch vor kurzem für den Sohn meiner Vermieterin, als der seinen Geburtstag gefeiert hat, wollte er einen Rollenspiel-Geburtstag feiern. Deswegen bin ich als Spielleiter gebucht worden und ich habe das erste California-Abenteuer mit denen geleitet. Und jetzt habe ich, glaube ich, 7 neue Rollenspieler generiert, die einfach jetzt die ganze Zeit den Sohn meiner Vermieterin jetzt auf den Sack gehen, dass sie weiterspielen wollen. Deswegen habe ich ihm jetzt schon mal säckeweise Würfel vorbeigebracht und meine gesamte California-Abenteuersammlung einfach auch mitgegeben. Und sie haben sich schon alles Kostenlose von der California-Seite geladen und die haben wahnsinnig viel Spaß. Alleine denen dabei zuzusehen, mit welcher Freude sie das dem nachgehen, ist schon sehr befriedigend.
Wie alt sind die?
Die sind zwischen 12 und 13.
Ideales Anfangsalter. So haben wir, glaube ich, alle angefangen in dem Alter.
Ja, genau. Also so 5., 6., 7. Klasse ist, glaube ich, für viele der Eintrittspunkt gewesen. Und ich hoffe, dass sie noch viele ihrer Schulkameraden jetzt damit anstecken.
Ein Kingdoms ist ja auch bei euch unter Vertrag. Ihr habt das Tabletop als auch das Tischrollenspiel. Und ich habe gehört, auch da kommt jetzt was Neues.
Ja, wir haben ja gerade erst die Entfesselt Abenteuerbox rausgebracht. Das bietet halt mehrere tolle Bodenplatten, mehrere Ausstanzer, mehrere Plastikminiaturen, um eben einen Eintrittspunkt in die Welt der Iron Kingdoms zu finden, allerdings in die wilde Welt der Iron Kingdoms. Das Entfesselt ist dann der wilde Bruder von dem normalen Iron Kingdoms Rollenspiel und man spielt da sowas wie Krokodilmenschen, Schweinemenschen, Schamanen, die aus den Körpern ihrer Gegner Fetische herstellen, um besser zaubern zu können, oder aus dem Magen eines Schweins einen Schalldämpfer für eine Schrotflinte zu basteln. Das sind viele eklige Sachen dabei, die sehr viel Spaß machen. Das Grundbuch dazu wird Anfang nächsten Jahres vermutlich erscheinen. Das wird ein totaler Brecher von um die 500 Seiten. Das ist wie das alte Iron Kingdoms Grundbuch vom Aufbau her, plus die Monsternomicon nochmal mit drin, weil bei Entfesselt auch keine Warjacks, also große Kriegsgolems mitgenommen werden, sondern wenn du einen Warlock spielst, hast du eine Kriegsbestie dabei und die sind eben in großem Umfang entweder als eigene Kriegsbestien, die du führen kannst, oder als Gegner eben mit enthalten. Also das sind nochmal etwa 100 Seiten Kreaturen drin. Dazu, kurz danach wird es dann auch, das wird noch die Ende dieses Jahres kommen, ein Katakomben-Set. Da sind die gleichen Bodenplatten, da sind ähnliche Bodenplatten drin wie jetzt im Abenteuer-Set vom Format her, allerdings mit einer Horror-Dungeon-Thematik mit jede Menge gotischen Fratzen mit drauf. Die können wir zum Glück relativ preiswert anbieten. Und zum Grundbuch im Anfang nächsten Jahres wird es auch noch ein Spielleiter-Set geben mit einem 16-seitigen Szenario, beschichteten Initiative- und Lebenspunktekarten, sodass man immer wieder auswischen kann, wie beim alten Iron Kingdoms Spielleiter-Set. Und kurz nach dem Grundbuch wird bereits der erste Quellenband erscheinen für Entfesselt. Das wird zum Scorn-Imperium sein. Es wird 160 Seiten haben und diese Foltermeister aus der Wüste näher betrachten, die zum Beispiel Sklavenarbeit als Währung benutzen, die Todesmagie und Foltermagie nur einsetzen. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Idee. Es wird sehr viel anders sein, wenn du im Scorn-Imperium tatsächlich eine Kampagne spielst, als in den normalen Eisernen Königreichen.
Klingt nach einem sehr, sehr erwachsenen Ansatz auch.
Ja, durchaus. Also ich entweder das oder wie eben schon erwähnt mit Jugendlichen, dass man das eben spielt, die so voll drauf abgehen, so guck mal hier, ich hab den voll gefoltert, die kriegt jetzt alle Boni. Ja, super. Ja, aber es sind, glaube ich, sehr viele Themen drin, die man auch für sehr intensives Rollenspiel nutzen kann. Gerade wenn man auch irgendwie in dieses Scorn-Imperium irgendwie reinkommt von außerhalb mit anderen Charakteren und dann einfach damit konfrontiert wird, die einfach ein ganz anderes Werteschema und Moralschema haben, als wir das vielleicht kennen. Die Scorn leiden auch darunter, die haben als eine der wenigen Rassen keinen Schöpfergott, die haben niemanden, wenn sie sterben, wo sie hingehen können. Deswegen, für die gibt es einfach nur dann die Leere. Die werden also, das ist für die ewige Finsternis. Deswegen versuchen sie durch den Kriegerkodex möglichst ehrenvoll zu sterben, um ausgewählt zu werden, in einem Seelenstein gesetzt zu werden und dann eben in einer Obsidianstatue auch ewig zu leben, um eben nicht in diese Leere gezogen zu werden und dann einfach weg zu sein und auf Ewigkeit gefoltert zu werden in der Unsterblichkeit.
Das ist ja auch keine angenehme Vorstellung.
Das stimmt, aber der ganze Moralkodex, der Scorn und die ganze Gesellschaft, die sich darum aufgebaut hat, ist sehr, sehr spannend beschrieben und ich freue mich, das endlich mal auf Deutsch so umfangreich dann zu haben.
Regelseitig ist es voll kompatibel mit dem normalen Iron Kingdoms?
Sowohl mit dem normalen Iron Kingdoms, wie auch mit dem entfesselt Band dann, ja.
Guter Ansatz. Wenn ich mich hier so am Stand umschaue, sehe ich zwei Sonderheiten, die ich jetzt nicht unbedingt direkt bei euch erwartet hätte, nämlich weitere Brettspiele auch noch.
Ja, wir haben ja einen gewissen Fokus auf Dungeon Crawler Brettspiele mit jede Menge tollen Miniaturen. Da ist jetzt gerade gestern noch zum ersten Tag der Messe angeliefert worden, Iron Kingdoms, die Unterstadt. Das ist ja jetzt schon The Undercity. Das Original ist jetzt schon seit 2-3 Monaten raus von Privateer Press. Da spielt man in den Eisernen Königreichen, muss man in Corvis, der Stadt der Geister, in die Kanalisation runtergehen, um als Söldner Trupp für die Stadtwache einfach mal einem Mord nachzugehen und dann entwickelt sich eine 7-teilige Kampagne, die man nach und nach spielt und seine Charaktere verbessert, um eben denen nachzugehen. Was das Geheimnis hinter der ganzen Kampagne ist, ist schon auf dem Cover zu sehen. Das sind fiese Psioniker-Sklavenmeister aus dem Untergrund. Aber wie man da hinkommt, ist sehr spannend und auch die Szenarien sind sehr abwechslungsreich. Außerdem macht es, glaube ich, immer Spaß, einen Charakter wie im Rollenspiel in so einem Brettspiel dann weiterzuentwickeln. Außerdem sind über 40 hochwertige Plastikminiaturen enthalten.
Pre-painted oder ungemalt?
Nein, natürlich unbemalt, aber die haben immerhin verschiedene farbiges Plastik, um darzustellen, ob es jetzt eine rote oder blaue Figur ist, weil je nach Karte, die man zieht, das ist auch spielleiterlos und voll kooperativ. Wer jetzt aktiviert wird, dann gibt es noch Elite-Monster. Ja, deswegen sind die verschiedenen Farben da. Aber man kann das natürlich auch gerne noch selber bemalen.
Das zweite Spiel, was ich hier sehe, ist Super Dungeon Explorer.
Ja, Super Dungeon Explorer, der vergessene König. Das ist, ich weiß nicht, ob man das so tatsächlich sagen kann, das ist das zweite Grundset für Super Dungeon Explorer, weil das erste auch ausverkauft war. Das gab's nie auf Deutsch. Wir haben jetzt die deutsche Version hier, sowie die ersten weiteren Helden- und Boss-Einzelerweiterungen. Und die hatten irgendwann mal ein einzelnes Würfelset mit Ergänzungswürfeln für das Spiel angekündigt, weil die Sonderwürfel benutzen, wo Tränke drauf sind und Sternchen und so etwas. Und anstatt jetzt einfach nur ein Würfelset rauszubringen, haben sie daraus ein eigenes kleines Spiel gemacht, was sowohl als Würfelspiel funktioniert, das ist die Trankparty, da wo dann verschiedene Alchemisten versuchen müssen, mit den Würfelkombinationen, die man da würfelt, Tränke zu machen. Das ist also sowohl eine Würfelerweiterung wie ein eigenständiges Spiel, was ich eine ganz schicke Idee fand. Wir werden noch viel, viel mehr für Super Dungeon Explorer machen. Alles, was jetzt noch an Figuren und an Ergänzungen kommt, wird auch auf Deutsch erscheinen. Und auch möglichst zeitnah. Genauso wie das kommende, es wird diesen Kickstarter dafür geben mit Super Dungeon Explorer Legends. Das wird auch ein Rollenspiel-Kampagnenmodus enthalten, wo man seinen Helden weiterentwickeln kann und Questen erledigen kann. Das werden wir dann auch hoffentlich sehr zeitnah dann auf Deutsch bringen können. Genauso wie alles andere, was die Jungs irgendwie machen, weil das kommt sehr gut an und es macht auch einfach sehr viel Spaß.
Jetzt sind ja irgendwie alle Dungeon Crawler mehr oder minder Decent-Klone und sie unterscheiden sich dann durch ganz bestimmte Regeln, die den Spielen ein bestimmtes Flair geben. Wie würdest du diese Regeln bei den beiden Brettspielen umschreiben?
Bei Undercity ist es vor allen Dingen die Individualisierung der Charaktere durch die Erfahrungspunkte, die man durch Erfüllung von Nebenmissionen und Hauptmissionen und dem Umhorzen von Gegnern bekommt. Und natürlich die tollen Miniaturen. Bei Super Dungeon Explorer machen die Miniaturen durch ihren Chibi-Faktor erstmal was heraus. Also wer Crossmaster vielleicht bei Pegasus mal gesehen hat, kann, glaube ich, auch kriegt einen ganz guten Eindruck davon. Die sind jetzt nicht so super deformed mit Soje, aber die haben immer noch schon große Köpfe. Die Monster sind sehr niedlich. In der Übersetzung haben wir auch darauf geachtet, dass man eben auch sehr kindgerecht das hat. Also man kämpft dann gegen Bernd den Baum oder Schnabelknechte oder Froschritter. Das ist ganz spaßig. Und Super Dungeon Explorer kommt mit zwei verschiedenen Spielmodi. Sowohl einem, wo man den dunklen Konsul als Spielleiter hat, oder auch einen Arcane-Modus, der komplett spielleiterlos funktioniert, wo dann eben über bestimmte Monster-Aktivierungskarten dann eben dann gerne gesagt wird, was die Monster auf dem Brett jetzt tun und wie sie die Helden eben zu motschen. Da wird es auch nochmal einen storylastigeren Arcade-Modus geben, jetzt in den nächstes Jahr, mit eben komplett eigenen Szenarien, wo man dann eben ein bisschen thematisch stärker zusammenhängend hat, was die Monster überhaupt tun.
Wenn die Monster so niedlich sind, ist es denn auch ein Spiel, was man mit Kindern spielen kann? Sind die Regeln straight genug?
Ich habe hier gesehen, wie auch hier vor Ort mit Kindern das schon gespielt wurde. Ich würde aber trotzdem immer noch davon ausgehen, so erstmal so auf das Vanillekind gerechnet, weil man das ja immer bei jedem unterschiedlich sehen muss, würde ich schon sagen, hier sollten es zwischen 12 und 14 sein, bevor man damit anfängt.
Okay.